Hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Wir berichten heute von der Tagung zwischen Hegel und Levinas, welche vom 29. bis 31. Mai 2008 am Philosophischen Institut der Universität Wien stattgefunden hat. Die Tagung wurde vom IWK in Zusammenarbeit mit dem Institut für Philosophie und dem Fonds für wissenschaftliche Forschung veranstaltet. Die inhaltliche Konzeption bestimmte Brigitta Keinzel. Sie ist FEF Research Fellow. Zu ihrem Forschungsprojekt, im Rahmen dessen sie die Tagung organisiert hat, sagt sie:
Ich gehe davon aus, dass Genderforschung kein Sonderbereich ist in der philosophischen Forschung, sondern dass Fragen der Genderforschung Fragen der Philosophie sind. Das heißt, die Genderforschung korreliert mit philosophischen Grundannahmen. Das heißt in meinem Bereich, dass die Frage, die allgemeine philosophische Frage, die Identität, Sein und Denken auch geschlechtsspezifische Implikationen besitzt. Die Identität von Sein und Denken war eine Annahme, von der Platon ausgegangen ist. Und diese Annahme findet sich wieder in seinem platonischen Schöpfungsmythos, wo er davon ausgegangen ist, dass der Mensch eine ursprüngliche Einheit war, aus der heraus sich Mann und Frau als zwei getrennte Teile entwickelt haben. Aber dieser Trennung liegt noch immer diese ursprüngliche Einheit von Menschsein zugrunde. Das ist eine metaphysische Annahme, die zu einem ontologischen Geschlechterdenken führt. Das heißt, ein Geschlechterdenken, das Geschlechterbestimmungen im Sein verankert. Das sind metaphysische Bestimmungen, die aus philosophischer Sicht oder aus gendertheoretischer Sicht insofern fragwürdig sind, weil sie die Historizität, die Veränderbarkeit menschlicher Befindlichkeiten, zu der nun einmal auch das Geschlecht gehört, in Frage stellen. Hegel gilt zweifelsohne nicht nur als ein metaphysischer Denker, sondern auch als ein Denker der Moderne. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Metaphysik und Moderne hat mich immer schon bei Hegel interessiert und findet sich genauso wieder in seinem Geschlechtermodell. Das war sozusagen die Ausgangsposition. Jetzt habe ich als zweiten Philosophen Levinas gewählt, der 1995 gestorben ist, also Hegel ist 1830 gestorben, also liegen 160 Jahre dazwischen. Und der hat Hegel kritisiert, nämlich dass er gesagt hat, okay, dieses metaphysische Denken bei Hegel ist ein männlich hegemoniales Denken und man muss diese Identität von Denken und Sein als solche in Frage stellen. Diese Infragestellung hat bei Levinas auch nicht nur zu einer anderen Philosophie geführt, sondern sie hat auch zu einem anderen Geschlechterdenken geführt. Das war sozusagen mal die erste Schicht, und als zweite Schicht hat sich dann aber sehr wohl ergeben, dass diese vordergründigen Verschiedenheiten zwischen Hegel und Levinas auch sehr viele, also auch Ähnlichkeiten zeigen. Und dieses Wechselverhältnis hat mich verwirrt und stutzig gemacht und da bin ich dran geblieben. Und aus dem heraus hat sich mein Forschungsprojekt ergeben. Einerseits zu schauen, wie kann es sein, dass zwei Philosophen, die von so unterschiedlichen Annahmen ausgegangen sind, nämlich der eine von einer Identität von Sein und Denken und der andere von einem konstitutiven Bruch zwischen Sein und Denken, wie kann es sein, dass beide ins Zentrum ihrer Überlegungen den Begriff der Beziehung gestellt haben, beide sind Denker der Beziehung und beide haben Geschlecht, die Geschlechterfragen zu ganz zentralen Themen ihres philosophischen Denkens erklärt und sind beide eigentlich Denker der Differenz. Hegel ist ein Denker der Differenz, der die Differenz mehr über den Aspekt nicht der Generativität, sondern der Schwesterlichkeit begründet hat. Das Thema Antigone ist bekannt. Und Levinas hat die Differenz mehr über den mütterlichen Aspekt, den generativen Aspekt begründet. Da mag auch das jüdische Moment eine Rolle spielen, wo das mütterliche Moment ein sehr bestimmendes Thema ist, das aber nicht so sehr jetzt mein Thema ist. Ich versuche das Ganze jetzt nicht vom Thema Judentum und Christentum zu thematisieren, sondern ich versuche das in einem säkularen Zusammenhang zu erörtern.
Emmanuel Levinas hat in der gegenwärtigen feministischen Theorie keinen generell guten Ruf. Seine Überlegungen zur Weiblichkeit gelten zumindest als fragwürdig.
Also mich interessieren auch bei Levinas nicht so sehr die Fragen, diese entsetzlichen Sachen, was über das Weibliche und über die Vater-Sohn-Verhältnisse gesagt hat. Das nehme ich einmal als Äußerung und lasse es so stehen. Was mich vielmehr interessiert ist, in welchem Kontext ist das Gesamte anzusiedeln, inwiefern zeigt sich ein Bruch zu einem ontologischen Geschlechterverhältnis und inwiefern kann man mit seiner Methode über ihn hinausführen Geschlechterverhältnisse dekonstruktiv lesen. Ich glaube, Genderforschung ist jetzt nicht einfach nur ein Rezipieren von bestimmten schlimmen Zitaten, die man dann als moralisch oder ethisch bewertet, als Gender korrekt oder Gender nicht korrekt, sondern Genderphilosophie kann immer nur heißen, mit dem Autor oder mit der Autorin weiterzudenken und dann zu schauen, okay, welche Rolle spielt dieses Gender-Segment in seiner gesamten Philosophie? Wie passt es dazu? Und wenn es dann bisweilen auch spitze Bemerkungen gibt, die vielleicht auch einer persönlichen Meinung entsprungen sind, dann glaube ich, ist es sinnvoller, darüber zu schweigen, als das jetzt sozusagen als zentrale Stelle für eine weitere Auseinandersetzung zu erklären.
Es drängt sich die Frage auf, was an Levinas interessiert hat.
Das Gleiche eigentlich, was mich auch bei Hegel interessiert, nämlich die Beziehungskategorie. Beide haben versucht, das Verhältnis oder die Beziehung zu denken. Vordergründig kann man sagen, bei Hegel war es mehr vom Selbst, mehr vom Subjekt, mehr vom Ich-Begriff und bei Levinas mehr vom Anderen her. Aber diese Vordergründigkeit lässt sich in einem zweiten Schritt relativieren oder dekonstruieren und bei beiden bleibt eigentlich bestehen die Frage des Verhältnisses als philosophische Grundkategorie, die meiner Meinung nach ebenso eine Grundkategorie der Genderforschung ist. Die Beziehung als Beziehung. Es geht immer darum, Geschlechterverhältnisse über einen Balanceakt zu definieren, zwischen unterschiedlichen Antipoden, sei das jetzt das Verhältnis zwischen Natur und Geist, sei es das Verhältnis zwischen Individuum und anderem, sei es das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Wenn dieser Balanceakt aus der Bahn gekommen ist, zeigen sich Asymmetrien, zeigen sich Hierarchien, die dann letztlich auch Rückwirkungen haben auf das Geschlechterdenken. Also beispielsweise ein hierarchischer Naturgeistbegriff führt zu einem männlich-hegemonialen Denken. Thank you.
Wir bringen nun Ausschnitte aus Pascal Delhommes Vortrag, der den Titel Staat, Recht und die Verletzung der Freiheit trug.
Was ich versucht habe, ist anhand einer Fragestellung über die Verletzlichkeit in einem Gang zwischen Levinas und Hegel mich zu bewegen und auch zu sehen, inwieweit sie zusammengehen können vielleicht und wo sie sich doch trennen müssen, wobei das oft so ist, dass Levinas mit bestimmten Autoren geht, von denen man denkt, er würde gegen sie sprechen und dann noch einen Punkt markiert, wo er sich distanziert. Ich möchte meine Überlegungen mit einem Zitat von Levinas in Totalität und Unendlichkeit einleiten, indem er sich ausdrücklich auf Hegel bezieht, und zwar nicht auf Hegel als Gegner, sondern gewissermaßen als Wegweiser. Das ist im Kapitel Die Wahrheit des Wollens, und schon der Titel verweist auf Hegel, in Totalität und Unendlichkeit. Und da schreibt Levinas, die große Meditation über die Freiheit bei Hegel lässt uns verstehen, dass der gute Wille durch sich selbst keine wahre Freiheit ist, solange er nicht über die Mittel verfügt, sich zu verwirklichen. Wer die Universalität Gottes im Bewusstsein verkündet, wer glaubt, alles sei vollendet, während die Völker, die sich gegenseitig vernichten, diese Universalität tatsächlich Lügen strafen, bereitet nicht nur die Irreligion eines Voltaire vor, sondern verletzt die Vernunft selbst. Die Innerlichkeit kann die Universalität nicht ersetzen. Die Freiheit findet keine Wirklichkeit außerhalb der sozialen und politischen Institutionen. Diese These Levinas ist durchaus mit Hegels Auffassung vereinbar, dass der wahre Wille nicht in der Wahrheit einer Definition liegt, sondern in der Möglichkeit seiner Verwirklichung. Der wahre Wille ist derjenige, der sich verwirklichen kann. Die ganze Philosophie des Rechts kann als die Geschichte dieser Verwirklichung gelesen werden, auch wenn sie vielleicht nicht darauf reduziert werden kann. Dazu kommt, dass anscheinend für Levinas wie für Hegel diese Verwirklichung nicht durch den Rückzug in eine von der Außenwelt abgetrennte Innerlichkeit erfolgt, weder im Sinne einer Askese noch im Sinne des Stoizismus und auch nicht im Kantschen Sinne einer sich selbst bestimmenden reinen praktischen Vernunft. Die Verwirklichung des Willens erfolgt durch das Mittel der sozialen und politischen Institutionen, so Levinas, im Recht und im Staat für Hegel. Und diese Institutionen sind nicht als Selbstzweck zu betrachten, so scheint es, sondern als notwendig für die Verwirklichung der Freiheit oder des freien Willens. Der Ausgangspunkt und Zweck dieser Verwirklichung ist der freie Wille. Auch wenn sich Levinas schon dadurch von Hegel unterscheidet, dass er vom guten Willen spricht und nicht nur vom freien Willen, der am Ende darauf zurückkommt. Doch ich möchte mich noch nicht auf die Unterschiede zwischen den beiden Autoren konzentrieren. Levinas macht offensichtlich hier ein Stück Weg mit Hegel, wie er an anderen Orten mit Hobbes, mit Spinoza, mit Pascal, mit Kant und anderen macht. Um dann diesen Weg nicht zu verlassen, sondern so zu beleuchten oder zu hinterfragen, dass er plötzlich und immer wieder für einen Augenblick von einem Fragezeichen durchquert zu werden scheint, das Levinas manchmal in seinen Texten mit einem Konjunktiv ausdrückt, bevor der Diskurs sich wieder schließt und seine Kohärenz wieder gewinnt. Ich möchte hier versuchen, mit Levinas dieses Stück Weg mit Hegel zu machen, auch wenn dies zuerst eine gewisse Blindheit für Unterschiede oder eine gewisse Einseitigkeit des Blickes bedeutet. Und dieses Stück Weg, der Grund, warum Levinas hier Hegel zustimmt, bezieht sich für ihn auf etwas, was Hegel gegen den Idealismus und gegen Kant bekräftigt. Er bezieht sich auf die Verletzlichkeit des freien Willens. Sobald dieser aufhört, reine Innerlichkeit oder nur für sich zu sein und sich im Dasein verwirklicht, was zuerst in seinem Körper erfolgt. In seinem Körper nimmt den anderen Form seines objektiven Daseins, seines Daseins an sich oder für andere, ist der Wille für Hegel verletzlich. Und genau diese körperliche Verletzlichkeit spricht Levinas unmittelbar nach der eingangs zitierten Passage an. Eine Verletzlichkeit durch die Bedingungen der leiblichen Existenz und auch eine Verletzlichkeit in dem Sinne, dass der leibliche existierende Wille in seinem Leib der Gewalt der anderen ausgesetzt ist. Diese Verletzlichkeit bedeutet für den Willen noch mehr als die Möglichkeit des Todes, die Möglichkeit des Verrats, in dem sich die Freiheit selbst von sich verabschiedet. Ich zitiere Totalität und Unendlichkeit noch durch die anschließende Passage. Eine Existenz, die frei und nicht nur eine eitle Idee von Freiheit ist, setzt eine gewisse Organisation der Natur und der Gesellschaft voraus. Die Schmerzen der Folter, die stärker sind als der Tod, können die innere Freiheit auslöschen. Selbst wenn der Tod angenommen hat, ist nicht frei. Die Ungewissheit des Morgen, der Hunger und der Durst spotten der Freiheit. Gewiss, mitten in der Folter selbst stellt die Einsicht in die Gründe der Folter, trotz des Verrats und der sich ankündigenden Erniedrigung, die berühmte innere Freiheit wieder her. Aber diese Gründe werden selbst erst den Nutznießern der historischen Entwicklung und der Institutionen klar. Um dem Absurden und seiner Gewalt eine innere Freiheit entgegenzusetzen, muss man eine Erziehung erhalten haben. Die innere Freiheit ist nicht etwas, was vor der Geschichte oder unabhängig von ihr bestehen könnte, sondern sie setzt die Geschichte und die Aneignung ihrer allgemeinen Gründe voraus. Mehr als Levinas räumt Hegel hier dem freien Willen die Möglichkeit ein, sich aus seiner Existenz in sich zurückzuziehen und, wie er schreibt, auch in den Fesseln frei zu sein. Auch als moralischer Wille, der sich selbst bestimmt und danach beurteilt werden will, ist der Mensch frei. Ich zitiere, in diese Überzeugung des Menschen in sich kann man nicht einbrechen. Ihr kann keine Gewalt geschehen und der moralische Wille ist daher unzugänglich. Zitat Ende. Aber dies betrifft jeweils den Willen, insofern er für sich ist. An sich oder für die anderen ist er in seinem Körper und also der möglichen Gewalt ausgesetzt. Und ich zitiere wieder Hegel, insofern ich lebe, ist meine Seele, der Begriff und höher das Freie, und der Leib nicht geschieden. Dieser ist das Dasein der Freiheit und ich empfinde in ihm. Es ist daher nur ideeloser und sophistischer Verstand, welcher die Unterscheidung machen kann, dass das Ding an sich, die Seele, nicht berührt oder angegriffen werde, wenn der Körper misshandelt und die Existenz der Person der Gewalt eines anderen unterworfen wird. Für den anderen bin ich in meinem Körper. Frei für den anderen bin ich nur als frei im Dasein. Meinem Körper von anderen angetane Gewalt ist mir angetane Gewalt. Zitat Ende. Das Leben des Willens im körperlichen Dasein und die Tatsache, dass er in seinem Körper unmittelbar empfindet, was diesen berührt, machen die Verletzlichkeit des Willens aus und bestimmen dadurch den ganzen Bereich, in dem sich der Wille verwirklicht, den Bereich des Rechts. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die erste noch allgemeine Notwendigkeit des Rechts, noch bevor dieses durch konkrete Inhalte bestimmt wird, dass also die erste und einzige Notwendigkeit des abstrakten Rechts für Hegel sich auf diese Möglichkeit der Verletzung bezieht und in ihrem Verbot besteht. Genauer gesagt, das Recht ist für Hegel als abstraktes Recht vor jeder inhaltlichen Bestimmung nichts anderes als die formelle Möglichkeit der Verwirklichung des Willens. Insofern der Wille diese Möglichkeit, diese formelle und abstrakte Möglichkeit hat, wird er Person genannt. Der rechtsfähige Wille ist eine Person. Und seine Persönlichkeit, die formell durch seine Rechtsfähigkeit definiert wird, ist somit die Grundlage des formellen Rechts. Durch die Verletzung des Willens als Person verliert also das Recht seine Grundlage. Deswegen muss das Recht erstens positiv darin bestehen, dem Wille seine Rechtsfähigkeit zuzusprechen. Und Hegel schreibt, das Rechtsgebot ist daher, sei eine Person und respektiere die anderen als Person. Und zweitens muss das Recht darin bestehen, die Verletzung der Person zu verbieten als Bedingung für alle weitere Bestimmungen des Rechts. Hegel schreibt, in Beziehung auf die konkrete Handlung und moralische und sittliche Verhältnisse ist gegen deren weiteren Inhalt das abstrakte Recht nur eine Möglichkeit, die rechtliche Bestimmung daher nur eine Erlaubnis oder Befugnis. Die Notwendigkeit dieses Rechts beschränkt sich aus demselben Grunde seiner Abstraktion auf das Negative, die Persönlichkeit und das darauf Folgende nicht zu verletzen. Es gibt daher nur Rechtsverbote und die positive Form von Rechtsgeboten hat ihrem letzten Inhalt nach das Verbot zugrunde liegen. Das ist Verbot der Verletzung. Das Verbot der Verletzung ist also für Hegel die einzige Notwendigkeit des abstrakten Rechts, das aufgrund seiner Abstraktion keine weitere Bestimmung beinhaltet. Aber es bildet darüber hinaus die Grundlage für jede weitere positive Bestimmung des Rechts in der Form eines Rechtsgebots. Oder andersherum, jedes positive Rechtsgebot verweist auf das Verbot der Verletzung als auf die erste Notwendigkeit, die ihm zugrunde liegt. Nun, es ist sicher ein gewagter Schritt, dieses Verbot der Verletzung als Grundlage des Rechts bei Hegel mit dem Verbot des Mordes bei Levinas zu vergleichen. Das eine ist eine Notwendigkeit des abstrakten Rechts, das andere ein Gebot der konkreten Beziehung zum anderen. Das eine bezieht sich auf jede Person als rechtsfähigen Willen, das andere zuerst auf denjenigen, der das Gebot ausspricht. Die Notwendigkeit des einen, die eine formale Notwendigkeit des Rechts ist, hat kaum etwas Gemeinsames mit der absoluten Verbindlichkeit für jeweils mich eines Gebots, das mich anspricht, bei Levinas. Doch möchte ich hier auch noch nicht auf diese Unterschiede eingehen und doch versuchen, in Bezug auf die Grundlegung des Rechts eine gewisse Nähe zwischen Levinas und Hegel zu sehen. Für Levinas begegnet mir der andere so, dass ich ihn nicht wie einen Gegenstand betrachten und behandeln kann. Der andere übt gegen die freie Ausübung meines Willens als Spontanität einen Widerstand, indem er nicht zulässt, dass die Bewegung unserer Beziehung von mir ausgeht und intentional auf ihn gerichtet ist, sondern indem er mich von sich aus anspricht. Er stellt somit die Ursprünglichkeit oder die Spontanität meines Willens in Frage. Ihm gegenüber kann ich nicht können. Das ist diese berühmte Formel Levinas. Und genau deswegen kann ich ihn töten wollen. Ich kann nur jemanden töten wollen, dessen Widerstand durch keine Objektivierung und durch keine Arbeit überwunden werden kann. Weil er sich meinem Können entzieht, und doch da ist und mich daran hindert, allein zu sein. Ich kann ihn töten wollen und ich kann ihn wohl auch töten. In der Welt ist ein Mord eigentlich sehr einfach. Und er ist nicht einmal notwendig verbunden mit einer besonderen Anstrengung. Aber genau der Widerstand, der ausmacht, dass ich ihn töten wollen kann, bedeutet auch, dass ich ihn nicht töten werde. Denn er bedeutet, dass sich der andere meinem Können entzieht und mich auch daran hindert, allein zu sein, während ich ihn töte. Der Mord ist nicht die Wiederherstellung der Spontanität eines Willens, der allein in einer Welt von Gegenständen ist und diese intentional erreicht. Der Mord ist im Gegenteil die extreme Erfahrung des Widerstands des anderen, der notwendig beim Mord dabei ist und noch weniger als in jeder anderen Situation zulässt, dass ich allein bin. Deswegen nennt Levinas diesen Widerstand des anderen, der ein auf mich adressierte Wort ist, ein Verbot des Mordes. Du wirst mich töten. In einigen Texten erweitert Levinas den Inhalt dieses Verbotes und schreibt, du wirst den anderen nicht allein lassen und sei es angesichts des Todes. Es scheint mir, dass das Verbot auf alle Formen der Gewalt ausgeweitet werden kann, die mit der privilegierten Stellung des Ich im Zentrum und am Ursprung seiner Welt einhergehen, dass das Verbot also auf alle Formen der Gewalt ausgeweitet werden kann, die damit verbunden sind, dass das Ich allein auf der Welt sein will. Wie das schreibt im Anschluss an Pascal, sind mein Zur-Welt-Sein oder mein Platz an der Sonne, mein Zuhause, nicht Usurpationen der Orte gewesen, die anderen gehören, die schon von mir unterdrückt oder ins Elend gestürzt, in eine dritte Welt geschickt worden sind. Ein Zurückstoßen, ein Ausschließen, ein Ausstoßen, ein der Kleider berauben, ein Töten. Mein Platz an der Sonne, sagt Pascal, der Beginn und das Sinnbild der Usurpation der ganzen Erde. Das ist natürlich nicht die Totalität Unendlichkeit, das von einem zum anderen, aber in Totalität Unendlichkeit kommt, das Ich ist hassenswert und dann eine ganze Diskussion, die in Anlehnung an Pascal stattfindet. Das Verbot des Mordes bezieht sich letztendlich, so denke ich, auf all diese eben erwähnten Formen der Verletzung der anderen durch einen Wille, der sich als berechtigte Spontanität versteht.
Peter Zeilinger wendet sich gegen die Engführung von Hegel und Levinas und fordert Pascal Delhomme auf, das Verbot des Tötens bei Levinas genauer zu spezifizieren.
Du hast am Anfang gesagt, dass du lange Zeit, dass die Hegel gewissermaßen parallel lesen möchte, dass man dafür eine gewisse Blindheit braucht. Sie war darauf eingestellt und erinnert euch nicht dafür. Wir sehen wirklich nach ein paar Begriffen oder Differenzierungen von Begriffen Fragen, die du da eingeschaut hast. In deinem Titel sprichst du von der Verletzung der Freiheit.
Es wäre genauer von Verletzlichkeit oder von Verletzung zu sprechen, vielleicht die Freiheit zwischen Klammern setzen.
Okay, aber okay, genau um die Verletzung. Verletzung heißt quasi die aktive Verletzung, die quasi schon passiert ist. Dann hast du aber immer wieder auch von der Verletzlichkeit gesprochen und die ist quasi auch dann aktuell so ähnlich wie die Vulnerabilität, wie die Verwundbarkeit quasi dann, auch wenn sie noch nicht aktuell geworden ist. Und ich konnte nicht erkennen, quasi, wann du von der Verletzung und wann du von der Verletzlichkeit gesprochen hast. Du hast dann auch einmal gesprochen von der Möglichkeit der Verletzung und das, glaube ich, wäre jetzt im Deutschen vermutlich die Verletzbarkeit. Also nicht die Verletzlichkeit im Sinne, eine Schwäche zu haben, sondern quasi die Möglichkeit der Verletzung im Sinne der Verletzbarkeit. Ob du da zwischen diesen drei Begriffen einen Unterschied machst in deinem Vortrag und quasi auch im Blick auf Hegel und Levinas oder nicht. Und das Zweite ist in eine ähnliche Richtung, wenn du nämlich vom Verbot des Mordens sprichst. Ich habe die ganze Zeit zu überlegen, was könnte bei Levinas das Verbot des Mordens heißen. Du hast zitiert, dass du willst nicht töten, aber das ist gerade nicht, denn du darfst nicht oder du sollst nicht. Das heißt, es ist kein Verbot. Und ganz am Ende, wo du dann dich eigentlich von Hegel ein bisschen abgesetzt hast und sagst, dass Hegel aber das Levinas anders macht, hast du auch nicht mehr vom Verbot gesprochen, sondern von einem Gebot, das darin besteht, dass der andere überhaupt hereinbricht und auftaucht. Das heißt, es hat gerade nichts mit dem Recht zu tun, sondern mit einer konkreten Erfahrung anhand des Eindrucks des anderen, dessen Konsequenz dann zu einem Recht führt. Deswegen die Frage, was hat es gebracht, so lange Levinas und Hegel miteinander zu lesen, wenn man da doch gehörig blind sein müsste, dass das, was Hegel Recht nennt, eigentlich so bei Levinas überhaupt nicht existiert. Nicht, dass es dort kein Recht gibt, aber dass dort das Recht quasi eine Response, eine quasi eine Antwort, eine notwendige Konsequenz auf den Eindruck, auf das Gebot des anderen ist und gerade nicht eine Grundlage, von der man in irgendeiner Form weitergehen könnte.
Also Verletzlichkeit, Verletzbarkeit, vielleicht meine ich Verletzbarkeit im Allgemeinen. Die Verletzbarkeit dann, die darin besteht, dass wir leibliche Wesen sind, die darin auch besteht, dass wir einiges besetzen oder zu unserem Eigentum machen und so weiter, die ist die Grundlage dafür, dass es so etwas überhaupt wie ein Recht als Verbot der Verletzung geben kann oder soll. Das ist das hier, was von beiden angenommen wird und von denen beide ausgehen im Prinzip. Und dann sprechen wir von Verletzung jedes Mal, also das ist dann eine aktuelle Verletzung, nicht nur von der Möglichkeit der Verletzung, in Bezug auf eine Bestimmung, auf Bestimmung der Rechtsgebote dann. Wobei da auch noch eine zusätzliche Unterscheidung gemacht werden müsste, zu dem du gemacht hast. Es gibt eine Verletzung als Akt der Verletzung und Hegel spricht oft von Verletzung als Akt der Verletzung, Verletzung im Willen des Verbrechers und die Verletzung natürlich im Verletzten. Da gibt es bei Hegel keine klare Unterscheidung. Es gibt keine Verletzung, in der der Akt des Verletzens und das Erleiden der Verletzung getrennt werden könnten. Aber tatsächlich muss man beide unterscheiden, wenn man die Verletzung auf den Willen des Verbrechers bezieht oder auf das Verletztsein des Opfers. Und die Verletzbarkeit ist in Kombination mit der Verletzung als Verletztsein des Verletzten. Und die verschwindet dann bei Hegel.
Levinas spricht extrem oft davon, von der Unmöglichkeit, den anderen zu töten.
Ja.
Und das ist meines Erachtens in deinem Vortrag in keiner Weise vorgekommen. Das heißt, Unmöglichkeit, es gelingt mir nicht.
Ja, es gelingt mir nicht, weil der Widerstand des anderen, der in diesem Gebot ausgedrückt wird, am mächtigsten genau in dem Moment ist, wo ich ihn so faktisch töten könnte. Aber das Können überwindet nicht das Nicht-Können-Können, was dieser Widerstand ausdrückt. Also ich kann natürlich töten. Es ist überhaupt keine Frage, ich kann töten. Es ist überhaupt keine Frage, ich kann töten. Die Unmöglichkeit besteht nicht darin, dass ich nicht töten kann, sondern dass ich, indem ich ihn töte, nicht bewirken kann, dass ich wieder können kann oder dass ich wieder allein sein kann. Darin besteht die Unmöglichkeit des Gebots, das habe ich angesprochen. Eine Schwierigkeit des Wortes Verbot ist, dass es keine Unterscheidung zwischen Verbot als negatives Gebot und Verbot als negatives Gesetz. Das gibt es nicht auf Deutsch. Aber natürlich, wenn ich von Verbot bei Levinas spreche, ist es im Sinne des Gebots.
Thank you.
In welchem Sinn, so fragt Pascal Delon, sind Levinas und Hegel im Hinblick auf eine Grundlage, eine Grundlegung des Rechts vergleichbar?
Ich möchte hier drei Elemente eines Vergleichs und einer gewissen Nähe zwischen Levinas und Hegel erwähnen. Erstens, das erste Element ist die Tatsache, dass das Verletzungs- oder Mordverbot die Verletzlichkeit des Menschen als leibliches Wesen voraussetzt. Sie bestimmt als das, was sein kann und nicht sein darf, die negative Formulierung des ersten Gebots oder des ersten Gesetzes als Basis des Rechts. Und sie bestimmt dadurch auch das ganze Recht, das durch und durch von der Möglichkeit der Verletzung geprägt ist. Denn diese Möglichkeit ist der durchgehende Bezugspunkt sowohl der Levinaschen Ethik und seines Denkens des Politischen, wie auch Hegels Philosophie des Rechts. Das zweite Element des Vergleichs ist die Bestimmungslosigkeit des Verletzungsverbots. Auch wenn die Gründe und der Sinn dieser Bestimmungslosigkeit bei Hegel und Levinas sehr unterschiedlich sind, kann sie bei beiden deswegen als grundlegend für das Recht oder für die normative Ausrichtung der Willen in ihrer Pluralität angesehen werden, weil das Verletzungsverbot nichts Bestimmtes ausschließt, weder ein bestimmtes Verhalten noch bestimmte Form des Handelns, sondern überhaupt die Bedingung des Rechts oder der ethischen Beziehung formuliert. Vor jedem positiven Inhalt des Rechts und vor jeder Frage über die Bestimmung des gerechten Handelns gibt gewissermaßen das Verletzungsverbot das Maß, woran sie sich werden halten müssen und woran sie gemessen werden. Und dieses Maß ist selbst keine Bestimmung, sondern die Bedingung ihrer Möglichkeit. Und so komme ich zum dritten Element des Vergleichs. Das Verletzungsverbot bildet in der Tat die Grundlage des Rechts. Dass sie nicht nur die Grundlage der normativen Ausrichtung des Willens, sondern die Grundlage des Rechts bildet, muss bei Hegel nicht gezeigt werden, denn das Verletzungsverbot ist bereits die erste Notwendigkeit des Rechts selbst. Es ist aber bei Levinas weniger selbstverständlich. Für ihn ist das Verbot des Tötens zuerst ein jeweils an mich adressiertes Gebot des anderen, das mich durch diese Adresse absolut verpflichtet. Wie kann aber diese adressierte Verpflichtung, die mich zum einzigen und unersetzbaren Träger einer übertragbaren Verantwortung für den anderen macht, wie kann diese adressierte Verpflichtung zur Grundlage des Rechts werden, das notwendig allgemeingültig ist und alle gleichermaßen verpflichtet? Die Antwort auf diese Frage besteht bekanntlich für Levinas nicht in dem Versuch einer Verallgemeinerung des Singularen, sondern in der Öffnung der ethischen Beziehung oder der Verantwortung auf mehr als einen anderen. Das heißt, auf die Pluralität der Menschen. Das Gebot des Anderen verpflichtet mich zur Verantwortung, aber aufgrund der Tatsache, dass ich in der Welt nie allein mit einem Anderen in einer Beziehung zu zweit stehe, sondern dass neben uns der Dritte immer anwesend ist. Aus dem Grunde kann meine Verantwortung keine ausschließliche Beziehung sein, wie das Ich, Du bei Uber, sondern sie muss Verantwortung für den Einen und für den Anderen und den Dritten, für den Nächsten und den Fernen sein, was nur als Forderung nach Gerechtigkeit möglich ist. Ich kann hier auf die komplexe Struktur dieser Öffnung der Verantwortung auf die Pluralität der Menschen, sowohl in Totalität und Unendlichkeit, wie auch in Jenseits des Seins und in der Artikulation der beiden Texte nicht eingehen. Einzig relevant für uns ist, dass der Ausschluss des Dritten aus der Verantwortung deswegen ausgeschlossen werden muss, weil sie eine Form der Gewalt und der Verletzung wäre, die genau das Gebot des Anderen verbietet. Ein Ausschluss des Dritten würde bedeuten, dass ich meine Verantwortung für den Nächsten als Antwort auf sein Verbot des Mordes mit dem Mord und der Verletzung des Dritten zu vereinbaren versuche, was für Levinas aufgrund des Verbots des Mordes nicht annehmbar ist. Aber umgekehrt bedeutet die Öffnung meiner Verantwortung auf die Pluralität der Menschen ihre Verwandlung in eine Forderung nach Gerechtigkeit. Wäre ich allein mit meinem Nächsten, so Levinas, wäre ohne jede Frage meine Verantwortung für ihn unendlich und unabhängig davon, ob auch er für mich verantwortlich ist. Nun aber muss ich nach dem einen und dem anderen, nach ihrer Beziehung zu mir und zueinander fragen. Ich muss sie vergleichen, um der Gerechtigkeit willen. Und da ich für meine Handlungen und mein Verhalten ihnen gegenüber und für meine mögliche Gewalt und Ungerechtigkeit verantwortlich bin, für die anderen auch in Bezug auf Verletzungen und Ungerechtigkeiten verantwortlich bin, die sie von Dritten erlitten haben, nicht aber für die mögliche Gewalt des anderen gegen den Dritten und umgekehrt, muss meine Forderung nach Gerechtigkeit auch darin bestehen, Gesetze und ein Recht zu fordern, die gleichermaßen für alle gelten. Die Notwendigkeit eines allgemeinen und objektiven Rechts gründet also für Levinas in der möglichen Gewalt der Menschen gegeneinander, insofern diese Gewalt nicht von mir abhängt. Und sie gründet vor allem in meiner Forderung nach Gerechtigkeit für sie, für die ich ja ohne möglichen Ausschluss verantwortlich bin. Das Verbot der Verletzung und des Mordes ist somit die Quelle der Notwendigkeit des Rechts in Anwesenheit des Dritten. Und sie ist auch die Quelle der Notwendigkeit der Institutionen, des Staats und der Justiz, die allein fähig und habilitiert sind, dieses Recht durchzusetzen. Für Levinas also wie für Hegel, wenn auch über ganz andere Wege, findet das Recht die Basis seiner Notwendigkeit in der Verletzlichkeit der Menschen als leibliche Wesen und in dem Verbot dieser Verletzung. Und deswegen bezieht sich das Recht immer wieder auf die Möglichkeit von Verletzungen und es orientiert seine weiteren Bestimmungen nach verschiedenen Arten der Verletzung. Sie sind für Hegel diese Verletzungen nicht nur in unserem Körper und dadurch, dass wir unmittelbar in ihm empfinden, verletzlich, sondern auch dadurch, dass wir Gegenstände besitzen, die uns gestohlen werden können, mit oder ohne Angriff gegen unsere Person. Und dies ist die Grundlage der Unterscheidung zwischen Diebstahl und Raub und der entsprechenden rechtlichen Bestimmung. Wir sind auch dadurch verletzlich, dass wir Güter verausgaben können, durch den Vertrag aber, in dem diese Verausgabung geregelt wird, Eigentümer bleiben, und zwar quantitativ dieselben. Dies ermöglicht, dass wir als Eigentümer, etwa durch Betrug, verletzt werden. Die Verletzung wird enorm genannt, laesio enormis, wenn sie die Hälfte des Werts dieses Eigentums übersteigt. Sie wird unendlich genannt, wenn ein unveräußerliches Gut, wie die Persönlichkeit überhaupt, die allgemeine Willensfreiheit und so weiter, in einem Vertrag veräußerlicht werden. Auch bei Levinas gibt es solche Unterscheidungen zwischen Formen der Verletzung, zum Beispiel in einem Text wie Ich und Totalität, die allerdings nicht unmittelbar mit Bestimmungen des Rechts verbunden werden bei Levinas. Aber wenn die Basis des Rechts in einem Verbot der Verletzung besteht, dann müssen wir wohl auch mit Levinas diese Unterscheidung der Verletzung und zum Beispiel die Verortung der Gewalt gegen den anderen als ökonomische Gewalt, als etwas bestimmen, was durch das Recht geregelt werden kann. Neben den Bestimmungen des Rechts durch verschiedene Formen der Verletzlichkeit verweisen sowohl Levinas wie auch Hegel auf die Tatsache, dass das Recht selbst neue Möglichkeiten und Formen der Verletzung mit sich bringt. Ich möchte drei solche Möglichkeiten kurz erwähnen. So bemerkt Hegel, dass das abstrakte Recht, wenn es unabhängig von jedem Interesse und bloß um des Rechts willen vertreten wird, als formeller Ausdruck meines guten Rechts, könnte man vielleicht sagen, andere dadurch leicht verletzt. Das ist ein Zitat Hegels. Levinas geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, dass das gute Funktionieren des Rechts und der Institution durch ihre Allgemeinheit notwendig blind ist für die Verletzung der Einzelnen, für die mögliche Verletzung des Einzelnen. Und er schreibt, es gibt Tränen, die ein Beamter nicht sehen kann, die Tränen des anderen Menschen. Nicht, weil die Institution oder das Recht ungerecht wären, sondern aufgrund ihrer allgemeinen Gerechtigkeit. Eine zweite Form der Verletzlichkeit, die mit dem Recht einhergeht, wird weder von Levinas noch von Hegel thematisiert, wird aber vielleicht durch den Mangel an Unterscheidung im deutschen Wort Verletzung am besten ausgedrückt. Verletzung heißt einerseits die Verletzung von Lebewesen in ihrem Leib und in dem, was sie durch Besitz, Eigentum oder als Werk ihrer Hände auf sich beziehen. In diesem Sinne spricht man im Französischen von Blessure oder im Englischen von Injury. Aber Verletzung bedeutet auch die Verletzung des Rechts im Sinne von Violation oder Violation droit. Und in diesem Sinne wird das Wort am meisten in der deutschen Philosophie benutzt. Hegel bildet hier, soweit ich sehe, eine interessante Ausnahme, indem er das Wort in beiden Sinnen benutzt und miteinander verbindet. Nun ist es für eine Verletzung im Sinne von Injury, Blessure, nicht irrelevant, ob sie zugleich eine Verletzung des Rechts im Sinne der Violation, Violation ist. Denn nur die Verletzung des Rechts macht es möglich, von einem Unrecht zu sprechen. Und die gleiche Verletzung des Leibes mit denselben physiologischen Merkmalen ist doch eine ganz andere Verletzung. Je nachdem, ob sie ohne Verletzung eines Rechts, etwa durch Zufall oder durch ein Naturereignis entstanden ist, oder durch eine Verletzung des Rechts, etwa in einer Gewalttat. Die Verarbeitung dieser Verletzung wird auch eine ganz andere sein müssen. Das bedeutet, dass das Recht, dessen Basis ein Verbot der Verletzung ist, eine neue Form oder eine neue Dimension der Verletzung konstitutiv beinhaltet, nämlich jedes Mal, wenn die Verletzung einer Person zugleich die Verletzung ihres Rechts ist, nicht verletzt zu werden. Dies ist sicher eine der grundsätzlichsten Aporien des Rechts und auch ein Grund dafür, dass nach Levinas die Aufgabe der Gerechtigkeit unter der Bedingung der Pluralität der Menschen ein objektives Recht fordern muss, aber nie in es eingehen kann, sondern immer eine unendliche Aufgabe dessen bleibt, was wir vielleicht mit Aristoteles Billigkeit nennen können, die unendliche Aufgabe einer Gerechtigkeit jenseits des Rechts. Und zuletzt gibt es noch eine dritte Form der Gewalt, die mit dem Recht konstitutiv verbunden ist. Wenn nämlich die Verletzung einer Person zugleich eine Verletzung des Rechts ist, und das ist sie notwendig, wenn das Recht auf dem Verbot der Verletzung gründet, dann ist es die Aufgabe des Rechts, entweder diese Verletzung zu verhindern, zur Not mit Gewalt, oder nach der Verletzung das Recht wiederherzustellen, sowohl in Bezug auf den Verletzten wie auch auf das Recht selbst in seiner allgemeinen Geltung. Es gibt, sagt Levinas, ein gewisses Maß notwendiger Gewalt seitens der Justiz. Und diese Notwendigkeit der Gewalt ist eine Notwendigkeit, um der Gewalt des anderen gegen den Dritten Einhalt zu gebieten. Und es gibt eine notwendige Unbarmherzigkeit des Richters im Augenblick des Urteils, die notwendig ist, um der Gerechtigkeit willen. Die Barmherzigkeit kann es für Levinas nur vor oder nach dem Urteil geben. Das Urteil und die Strafe sind also die Art und Weise, wie das Recht als Recht auf die Verletzung des Rechts oder auf das Unrecht zu reagieren hat. Darin sind sich eigentlich Hegel und Levinas einig. Ich sage aber eigentlich, weil ich glaube, dass wir hier auf den Punkt stoßen, an dem sich Levinas von Hegel trennen muss, auch wenn diese Trennung das Gemeinsame nicht grundsätzlich in Frage stellt.
Zuletzt kommt Pascal Delorme auf die Unterschiede zwischen Levinas und Hegel zu sprechen.
Doch die Trennung lässt plötzlich im Gemeinsamen die Tiefe der Unterschiede durchblicken. Und man könnte wieder die ganze Darstellung des Rechts unter dem Vorzeichen dieser Unterschiede durchbuchstabieren. Da haben Sie keine Angst, das werde ich jetzt nicht machen. Für Hegel ist das Verbrechen eine Verletzung, die dem an sich seienden Willen widerfährt, und zwar hiermit ebenso dem Willen des Verletzers als des Verletzten und aller. Das war ein Zitat Hegels. Doch die Wiederherstellung des Rechts bezieht sich für ihn nicht auf den Willen der Verletzten und aller, sondern ausschließlich auf den Willen des Verletzers. Denn die positive Existenz der Verletzung als Negation des Rechts, die durch die Strafe negiert werden soll, sodass das Recht wiederhergestellt wird, diese positive Existenz der Verletzung ist nur als der besondere Wille des Verbrechers. Das heißt, dass die Strafe die doppelte Funktion hat. Erstens der Negation der Verletzung im Wille des Verbrechers, was durch die Proportionalität der Strafe und der Verletzung gewährleistet wird. Und dadurch zweitens der Wiederherstellung des Rechts durch die Aufhebung des Verbrechens. Die Verletzung für den besonderen Willen des Verletzten und der Übrigen ist dagegen nur etwas Negatives, ein Übel, sagt Hegel, das durch die zivile Genugtuung als Ersatz des Schadens aufgehoben werden kann. Aber in der Wiederherstellung des Rechts spielt sie keine Rolle. Es ist so, als ob für Hegel im entscheidenden Moment der Wiederherstellung des Rechts die Verletzung im Sinne von Blessure oder Injury, im Sinne also der erlittenen Gewalt im eigenen Leibe und im eigenen Leben und des damit verbundenen erlittenen Unrechts, vollkommen irrelevant wäre. Allein zählt die Verletzung des Rechts als Rechts im Sinne seiner Violation, Violation, im Wille des Verbrechers. Im Gegenteil ist und bleibt für Levinas, also im Gegenteil zu dieser Ausblendung der Verletzung als Blessure oder Injury bei Hegel, ist und bleibt für Levinas auch im Moment der Wiederherstellung des Rechts die Möglichkeit und die Wirklichkeit der Verletzung durch das Unrecht ausschlaggebend. Die Möglichkeit und Wirklichkeit der Verletzung im Sinne von Injury, Blessure, in ihren leiblichen, ökonomischen, politischen und rechtlichen Dimensionen. Und diese Möglichkeit und Wirklichkeit der Verletzung bleibt meines Erachtens deswegen für Levinas ausschlaggebend, weil das Verbot der Verletzung für ihn nicht dem Recht inhärent ist, wie bei Hegel, sondern ein jeweils an mich adressierte Gebot des anderen. Das Gebot ist das, was das Gesetz unter den Bedingungen der Welt und wegen der Pluralität der Menschen erfordert, aber was auch nie in das Gesetz eingehen kann. Es ist kein anderes Gesetz wie das göttliche Gesetz bei Hegel, das immer noch ein Gesetz ist, sondern es ist ein Gebot, und das heißt Ansprache in der zweiten Person Singular, was vielleicht mit Hegel nicht gedacht werden kann, aber was den Willen und der Freiheit auch unter den Bedingungen des Rechts aufgrund der Verletzlichkeit der anderen nicht erlaubt, ganz blind für ihre Tränen zu sein.
Außer Pascal Delhomme, Brigitta Keinzel und Peter Zeilinger haben unter anderem Robert Benasconi aus Memphis, Alfred Hirsch aus Essen, Tanja Stehler aus Sussex, Sandra Lehmann aus Jerusalem und Burkhard Liebsch aus Bochum an der Tagung teilgenommen. Es ist eine Publikation geplant. Sie wird von Brigitta Keinzel und Burkhard Liebsch herausgegeben werden. Weitere Hördokumente von der Tagung werden in der Audiothek unter www.audiothek.philo.at zugänglich gemacht werden. Die Musik zur heutigen Sendung wurde vom Jacques Lussier Trio gemacht. Für das Team der Philosophischen Brocken verabschiedet sich Ulrike Kadi. Thank you. Musik.